Führen heißt eben auch Entscheidungen treffen, die vielleicht unpopulär sind und die auch durchsetzen. Und da hapert es so ein bisschen, sowohl in Deutschland als auch in Europa.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, also EV kommt nicht, EV ist hier. Fakt ist einfach, dass die meisten Fahrzeuge über 23 Stunden am Tag stehen. Egal ob Diesel, elektrisch, Wasserstoff oder Hybrid.
Danke, Stumpe.
Und Schritze, grüß dich. Ich freue mich wieder, mit dir zu sitzen.
Absolut. Erstmal ein Pro-Tipp für alle unsere Hörer. Die Intro-Musik auf 1,5 Speed abspielen ist der absolute Hammer.
Ich habe mir
Kannst
das
du quasi.
Also auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen, ja. Ich habe mir das heute als Klingelton aufs Handy gezogen.
Das ist geil. Ich finde es sehr, sehr gut. Du, ich werde ja auch jetzt öfter auf der Straße schon angesprochen.
Ja?
Wegen des Jingles, ja.
Hast du auch schon mal eine Unterschrift geben müssen?
Nein, da habe ich mich zurückgehalten.
Okay, gut. Wenn es soweit ist, melde dich bitte, ja? Dann was du so schreibst.
Bei den kreischenden Massen muss ich leider dann, also da gehe ich dann einfach schnell weiter. Ne? Das ist halt mein
Stich, ja.
Ich freue mich sehr, dich zu sehen und mit dir zu sprechen. Hier ist die Nummer 1, hier ist Mobility Mavericks. Auf geht's.
Let's go. Fangen wir direkt an, ja, mit vielleicht einem Thema, das viele Leute beschäftigt hat und immer noch beschäftigt. Bundestagswahlen 2025. Über die Resultate wollen wir nicht sprechen. Wir wollen aber darüber sprechen, was das für einen Impact hat auf die Mobility-Welt in Deutschland darüber hinaus.
Ich wollte erst sagen, ich habe es ja fast gar nicht mitbekommen, dass Wahl ist, wenn ich auf LinkedIn geguckt habe.
Ja, kaum. Ja, also ich habe auch selten so viel Meinungsmache gesehen auf LinkedIn, dass ich heute fast kurz davor war zu schreiben und zu sagen, Leute, ich bin raus. Ich mache irgendwie mal eine Pause bei LinkedIn für ein paar Tage.
Also aus dem Grund habe ich die App gelöscht, weil es einfach klar ist dafür designt, dass du dir da immer wieder versuchst, irgendwie deinen Dopamin abzuholen, weil irgendeiner dir den dritten Like gegeben hat. In meinem Fall zumindest. Ich glaube, du kriegst mehr. Aber das Zweite war, ich finde ja total, also stell dir mal vor, es ist Wahl und die Leute gehen hin. So, das ist jetzt diesmal passiert. Wir haben 82% Wahlbeteiligung, was ja, ne, das Hochfest der Demokratie. Ja,
fast 85, glaube ich sogar, ne?
Ja. Ernsthaft? Ja,
84,6.
Gibt es überhaupt gar nichts, finde ich mega gut. In meiner LinkedIn-Bubble hingegen wurde da kräftig zu aufgerufen, zu wählen. Und jetzt ist das natürlich total gemein, wenn ich das unterstelle, weil das keiner so sagt. Aber so richtig, also von den gleichen Leuten jetzt gepaart mit der Häme, dass die FDP nicht reinkommt. Auch da muss man fairer Verlierer sein und sagen, okay, die sind nicht reingekommen. Aber in meiner Bubble so ein bisschen, ich fand das auch eher missionarischen Eifer Richtung Grün und Volt. So, das sage ich jetzt einfach mal, wie es ist. Und das bleibt jedem unbenommen. Aber es kam, ja, wie gesagt, es kam mit so einem bisschen missionarischem Eifer, dem üblichen, zumindest mein Gefühl aus dem Milieu, dem erhobenen Zeigefinger, der immer dabei ist, wo ich sage so, ich finde ganz viele Sachen da total gut dran an der Politik. Aber mir missfällt so ein bisschen die Art und Weise, wie mir das sozusagen dargereicht wird. Ich bin irgendwie froh, dass diese Bundestagswahl rum ist und ich akzeptiere die Wahl genauso, wie sie ist und ich empfinde auch nicht die Notwendigkeit, da jetzt nochmal weder den Untergang herbeizureden, noch in irgendeiner anderen Weise was zu kommentieren oder sogar irgendwelche Leute irgendwie jetzt da rund zu machen oder sonst was. Ich sage ja auch nicht 11,9% für die Grünen, kann ich gar nicht nachvollziehen, sondern das kann ich total gut nachvollziehen, beziehungsweise ich kenne die Gründe. Gleiches gibt Parteien, die haben über 20 oder knapp 20% gehabt. Kann ich vieles nicht daran nachvollziehen, würde mir jetzt nicht hier hinsetzen und den groß was vor so Schulmeistern. Und das schien mir auf LinkedIn irgendwie viel stattgefunden zu haben. Und das hat mich ein bisschen genervt. Und leider, Themen sind sehr zu kurz gekommen. Also die wirklich, also ne, unsere Wirtschaft, Automotive, der Kern unserer Wirtschaft, wo wir jetzt gleich reden werden, Migration und so weiter. Also ich bin froh, dass es rum ist und diese diese Bekenntnisse jetzt auf LinkedIn aufhören. Das ging mir schwer auf den Zeiger, ehrlich gesagt.
Ja gut, das ist aber jetzt einmal Pandoras Box offen. Das heißt, ich denke, dass dieser Wunsch wird sich leider nicht erfüllen. Ich kann aus meiner Perspektive einfach nur sagen, ich habe fast 20 Jahre im Ausland gelebt und bin jetzt wieder da, quasi in der Heimat. Muss sagen, dass ich mir, wenn ich mir das wünschen dürfte, einfach nur sagen kann, lass uns jetzt aufhören mit dieser Spalterei. Ja, es geht darum, dass wir gemeinschaftlich in eine Richtung laufen, unabhängig von der Parteifarbe, und dass wir den Karren aus dem Dreck und die Kuh vom Eis kriegen und gemeinschaftlich als Land und als Volk oder als Menschen, als Teil übrigens der Europäischen Union, eine Riesenchance haben. Gestern habe ich mich mit jemandem unterhalten, der sagte, wenn die Europäer realisieren würden, dass wenn sie zusammenarbeiten, sie die größte Wirtschaftsnation der Welt sind, ja, das fällt manchmal ein bisschen, kommt manchmal ein bisschen kurz, dann wäre das Auftreten auf der Weltbühne ein sehr viel selbstbewussteres. Und am Ende des Tages ist mir Nationalismus in Europa völlig egal, ja, ob das ein Franzose da vorne steht oder ein Deutscher oder ein Niederländer. Ist mir herzlich egal. Am Ende des Tages geht es darum, dass wir eine gemeinschaftliche Idee vertreten. Aber das nur eine persönliche Total. Meinung am Rande hier. Ja?
Dafür bräuchte es aber auch was, also ich nenne es jetzt The German Selbstbewusstsein. Ich glaube, die viel, viel besungene deutsche Führungsrolle, die haben wir halt einfach nicht eingenommen. Und ich fand auch, also Merkel war eine herausragende internationale Politikerin. Ich glaube, das ist wirklich unbestritten, dass sie da, also innenpolitisch können wir gerne drüber reden, aber da war super, aber auch und das war tatsächlich die Anführerin von Europa und die hat es geschafft, dann auch tatsächlich im europäischen Rahmen Sachen umzusetzen. Ich habe Hoffnung, dass der Herr Merz das hinbekommt. Zumindest scheint er mir so, bei allem, was man kritisieren kann, er scheint das Format zu haben, dass auch, und er strahlt es auch aus, dass er das kann. Und ich finde jetzt die GroKo keinen, finde ich überhaupt nicht schlimm, weil ich glaube, immer gut eine starke SPD in Deutschland zu haben, ehrlicherweise. Das ist meine Überzeugung. Noch nie gewählt, aber eine ganz starke Überzeugung. Bin ein bisschen schade, dass die FDP nicht reingekommen ist, aber so ist es halt. Ja, so ist Demokratie. Dafür ist BSW auch nicht reingekommen. Ja, gut, okay. Also wie gesagt, dass ich nicht grün wähle, kann jeder hören. Volt habe ich auch nicht gewählt. Und dass ich traurig bin, dass Lindner nicht reingekommen ist, dann kann sich jetzt jeder zusammen. Das ist auch kein großes Geheimnis. Das ist auch ziemlich wurscht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube nicht, dass aller Tage Abend ist, aber wir müssen diese Rolle annehmen, gerade als Deutsche, zusammen mit den Franzosen, und dann Europa auch wirklich führen. Und dann müssen wir aber auch mal Sachen umsetzen, auch wenn es ein bisschen schmerzhaft ist. Das wird von uns wahrscheinlich bedeuten, also ich sage jetzt mal Euro-Bonds und so ein paar andere Spielereien, die Franzosen und die Italiener natürlich gerne sehen würden, also Vergemeinschaftung von Schulden. Und im Umkehrschluss müssen wir dafür aber eine einheitliche Verteidigungspolitik und so weiter aufgebaut bekommen. Über Armee will ich gar nicht reden, gemeinschaftliche, das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber ich glaube, da hege ich einfach jetzt mal Hoffnung. Und ich habe auch Hoffnung, dass das mit einer SPD zusammen gut klappen kann. Aber hey, let's see.
Geostrategisch werden jetzt die ersten Sachen gemacht, ne? Also
hat ja noch keiner gefragt. Wir könnten es ja besser, Michel, du nicht, oder? Wenn der Herr Merz uns jetzt mal anrufen würde, dann wäre ja auch klar, wir würden es einfach lösen. Das kann ja nicht so schwer sein.
Ja, ich glaube, das wäre ja zu chaotisch, wenn wir da einsteigen würden. Ja.
Nein, was ich damit sagen will, ist, es ist immer leichter hergeredet. Ja. Ja. Es ist leichter hergeredet, das wollte ich damit sagen. Es ist leicht natürlich dahergeredet aus 10 Kilometern weg und ohne wirklich tiefgehende Sachkenntnis. Also das nochmal vorausgeschickt. Also ich glaube nicht, dass ich das in einem Federstreich besser könnte. Ich habe nur so in groben Zügen habe ich das Gefühl, das würde uns vielleicht ein bisschen nach vorne bringen und auch so ein bisschen Selbstbewusstsein eben. Deutsches und Europäisches, aber dann auch führen heißt eben auch Entscheidungen treffen, die vielleicht unpopulär sind und die auch durchsetzen. Und da hapert es so ein bisschen, sowohl in Deutschland als auch in Europa.
Aber dann lass uns das doch vielleicht genau dabei belassen und vielleicht abschließend nochmal einschieben zur Weltmeisterschaft. Fußball-Weltmeisterschaft sind alle deutschen Bundestrainer und zur Bundestagswahl gibt es 82 Millionen Bundeskanzlerinnen. Ja.
Innen,
genau.
Ja, aber der Unterschied zu diesen anderen 71,99999 Millionen, wir beide wissen es ja wirklich besser. das ist ja sozusagen, wir wissen es ja wirklich besser, die anderen Leute, das ist ja infam sozusagen. Nee, Quatsch. Ich sehe es wie du. So, jetzt hast du mich dreimal versucht wegzubringen von Politik und jetzt gehen wir mal drauf, was bedeutet denn diese Wahl für die deutsche Wirtschaft oder europäische in dem Fall auch und so ein bisschen Was ist eigentlich, was können wir erwarten in Bezug auf Automotive und Mobility? Also der Kerntreiber zumindest der deutschen Wirtschaft. Was hat denn das für eine Auswirkung?
Also was klar ist, dass wir einen Verkehrsminister aus der CSU bekommen. Ich glaube, das ist eines der Themen, die schon feststeht. Und ich schiele da ganz stark auf den Herrn Dobrindt, ja, der es ja schon mal gemacht hat.
Wird das kolportiert?
So wie es aussieht gerade, ja.
Also, dass Herr Scheuer nicht wird.
Ist klar, der ist ja raus, komplett. Ja, aber der Herr Dobrindt, der stand immer auch bei vielen Fotos in der zweiten Reihe. Er hat freundlich gelächelt und gewunken. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das in die Richtung geht. Aber unabhängig von der Personalie, was glaubst du denn, was es insgesamt bedeuten wird für die deutsche Mobilitätsszene oder die europäische?
So, ich bin ja nicht schlau genug, ich lasse mich eine Sache kurz noch eintippen, jetzt hast mich nämlich, ich habe gedacht, du redest jetzt länger. Ich habe einfach mal, den Prompt stelle ich auch gern zur Verfügung, habe einfach mal gefragt, hey, vergleich mal die Wahlprogramme CDU, SPD, Hinblick auf die Wirtschaftspolitik und analysiere mal Gemeinsamkeiten, Unterschiede, achte insbesondere eben auf Hinweise auf die Automobilindustrie und dann sag mal sozusagen, wie unter einer CDU-geführten Koalition mit der SPD die nächsten 4 Jahre, was die most likely sozusagen politischen Entwicklungen sein werden. Erstmal Good News, ich kann das gar nicht alles vorlesen, denn es ist irgendwie 18 Seiten. Das ist leider wahrscheinlich schon, Spoiler, Teil der Wahrheit, weil es eben nicht einfache Lösungen gibt. Aber sie haben es mal für mich zusammengefasst. Das sagt ChatGPT, und wir können gleich mal gucken, ob Grok oder Claude oder so ein bisschen was anderes sagen. Also, ich denke, also es steuerlich und bürokratisch sagt, es wird Unternehmensentlastungen geben und vereinfachtere Verfahren. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Wird es eine europäische INC geben? Werden wir beim Notar das jetzt digitalisiert bekommen, was dort gemacht werden wird? Das sagt mir ChatGPT nicht. Ich habe da verhaltene Hoffnung.
Dann lass uns doch mal herleiten, was das in der Realität bedeuten kann. Also CDU steht ganz klar dafür, dass sie in Anführungsstrichen technologieoffen sein wollen, was die Fahrzeuge angeht. Heißt, sie kolportieren und stehen klar hinter dem sogenannten Verbrenner aus. Das heißt quasi dem Aus von dem Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotor bis 2035. Ja? Also wir können davon ausgehen, genau. Dadurch, dass keine Dreierkoalition mit den Grünen zustande gekommen ist, sondern CDU, SPD das machen, dass ein Faktor, der dort eine Rolle spielen wird, genau dieses sogenannte Verbrenner aus sein wird. Und wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass das nach hinten geschoben wird.
Genau. Also ChatGPT sagt hier, Elektromobilität wird definitiv ausgebaut werden. Wahrscheinlich werden die Förderprämien nicht abrupt enden. Ich glaube eher, vielleicht willst du sagen, dass sogar wieder welche kommen. Und werden angepasst und gleichzeitig wird die CDU sehr wahrscheinlich darauf dringen, dass es technologieoffen gemacht wird, sprich Wasserstoff und E-Fuels weiterhin gefördert werden sollen, dass man sozusagen mit einem Internal Combustion Engine Auto auch weiterfahren kann, beziehungsweise die weiter produziert werden.
Also E-Fuels verstehe ich, haben wir auch schon eine Folge zu gemacht, macht total Sinn. Wasserstoff habe ich mich exzessiv mit auseinandergesetzt, im Bereich Mobilität absoluter Schwachsinn. Ja, also
erzähl, warum?
Ja, von der also kurze Zusammenfassung, um Wasserstoff herzustellen, brauchst du Strom. Den Strom brauchst du, um aus Wasser, Wasserstoff und Sauerstoff herzustellen. Wenn der Strom grün sein soll, dann muss der aus Wind oder Solar oder anderen grünen Quellen kommen. Die Umwandlungseffizienz, also quasi von Strom auf Wasserstoff mit Hilfe eines Elektrolyseurs, liegt bei, einfach gesprochen, bei ungefähr 30%. Ja, also 30% der Energie, die genutzt wird, wird quasi dann in verfügbaren Wasserstoff umgesetzt. Der Wasserstoff, der muss gespeichert werden. Der diffundiert, also der ist so klein, sage ich mal, von der Molekularstruktur, dass er nicht einfach gespeichert werden kann. Das heißt, er muss entweder hochgekühlt werden bei minus 170 Grad oder kälter, oder er muss komprimiert werden bei 350 Bar oder mehr, um gespeichert zu werden. Dafür brauchst du auch Strom bzw. Energie, um das zu machen. Wenn du dann den Wasserstoff dann wiederum umwandelst, wieder in Strom, hast du auch einen Effizienzverlust. Das heißt, du hast in Fahrzeugen, vor allen Dingen in PKWs, hast du kommen vielleicht 10, 8, 6, je nachdem, wenn du fragst, Prozent des Stroms, der reingesteckt wurde in die Produktion von Wasserstoff, dann in Fortbewegung an. Und das ist kostenseitig einfach nicht nachhaltig. Das macht Sinn, wenn du sagst, wir haben eine CO2-Steuer und wollen das in großen Werken, zum Beispiel bei der Herstellung von Stahl oder bei der Herstellung von Ammoniak, also von Düngern und so weiter, nutzen wir Wasserstoff und der ist grün. Das macht total Sinn. Im Pkw-Bereich macht es keinen Sinn. Auch im Bahnverkehr macht es keinen Sinn, weil wir in Deutschland ein super ausgebautes Bahnnetz haben mit Oberleitung. Im Schiffsverkehr könnte man sich das insgesamt vielleicht mal anschauen, ob das dort sinnvoll ist. Aber auch im Langstreckenbereich auf der Straße, also bei LKWs, wird sich die Batterie durchsetzen. Also alle Versuche, die da in die Richtung gegangen sind, sind mehr oder weniger im Keim erstickt worden. Es gibt noch ein paar Leute, die an der Idee festhalten. Aber jetzt bolde Statement, Wasserstoff wird sich im Verkehr nicht durchsetzen.
Also von 100 Stromteilchen, die ich reinstecke, kommen 30 letztlich als Energie raus, hinten für den man im Wasserstoff nutzen kann, um weiter was anderes zu betreiben. Du verlierst 70%. Das ist so
ja, der Haupt. Davon kommen 5-10% an am Reifen, ne? Also in Fortbewegung.
Genau,
ja.
Klar, das ist so, das ist nochmal, aber das ist ein Problem von Internal Combustion Engines an sich, ne? Also sozusagen, das ist der Unterschied zu batteriebetriebenen Autos, dass einfach du.
Ja, du 99% plus. Du musst den Wasserstoff ja nicht mehr, also du kannst den Wasserstoff verbrennen, ja, also dann sind diese IC, also die Internal Combustion, also Verbrennungsmotoren, kannst du umrüsten und Wasserstoff verbrennen. Das ist noch ein bisschen weniger effizient, als wenn du den Wasserstoff nutzt, um quasi eine umgekehrte Elektrolyse, also quasi Wasserstoff zu Strom umzuwandeln und dann ein Elektroauto anzutreiben. Ja, das macht noch ein bisschen mehr Sinn, aber auch da sind die Zahlen ähnlich katastrophal.
Okay, also am Ende neben den krassen Infrastrukturkosten, die es brauchen würde, ne, weil du musst diese ganzen Tanks und Leitungen und Kühlen und so weiter, das müsste man ja eigentlich dann bauen für ein flächendeckendes Netz an Tankstellen etc. So habe ich es zumindest verstanden, ist die Energieeffizienz einfach schlecht. Punkt. Ja. Das ist der Hauptgrund. Jetzt sehe ich hier von BMW und so weiter in Berlin ab und zu, ich meine, steht immer groß drauf, ich fahre mit Wasserstoff, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht und der mich verfolgt, aber den sehe ich tatsächlich einmal im Monat, fährt dieser BMW an mir vorbei. Ich glaube, es ist auch derselbe. Das ist alles nur politisch, also sozusagen BMW selber würde da nicht dran glauben.
Also ich glaube, BMW glaubt in gewissen Teilen dran. Ich glaube, sie haben bis zu 150 von diesen wasserstoffbetriebenen iX-Fahrzeugen auf der Straße. Es gibt zwei Automobilhersteller weltweit, die die Wasserstoffstrategie weiterverfolgen. Das ist Toyota und BMW. Mhm. Alle anderen haben gesagt, macht keinen Sinn. Wir stellen um auf EV, also auf Batterie elektrisch. Der Grund ist auf der einen Seite, um eben halt nicht komplett da den Anschluss zu verlieren, was die Technologie angeht. Auf der anderen Seite, hatten wir glaube ich letzte Woche zugesprochen, ist es auch eine geostrategische Frage, denn man braucht andere Rohstoffe für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge als für batterieelektrische Fahrzeuge, was eine gewisse Unabhängigkeit der Herstellung in Europa und in Japan ermöglichen würde für diese Fahrzeuge. Nichtsdestotrotz wirst du höchstwahrscheinlich nie in diese Skalen reinkommen, weil die Infrastruktur einfach nicht ausgebaut ist. Ja, es gab Anbieter in Deutschland zum Beispiel, in Europa, die Wasserstofftankstellen gebaut haben. Da war es ähnlich wie damals bei der Videokassette in den 80er Jahren, wo es erst zwei Formate gab und dann irgendwann sich die VHS durchgesetzt hat, hat man sich jetzt geeinigt auf 350 Bar als Tankdruck für Wasserstoff in PKWs. Aber das Netz ist einfach so unerschlossen, dass du diese, wie du schon sagst, in Berlin gibt es, glaube ich, 4 Tankstellen aktuell, Wasserstofftankstellen. Also musst du schon eine Zeit fahren, um dein Fahrzeug tanken zu können, wenn du nicht zufälligerweise genau in der Nähe wohnst. Also es ist sowohl infrastrukturseitig als auch energieeffizienzseitig kein Thema, was sich durchsetzen wird.
Ich habe gerade nochmal geguckt, als du VHS gesagt hast, warum hat der eine oder der andere gewonnen? Es gibt immer diese Urban Legend, dass die Erwachsenenindustrie die Verträge mit den VHS-Formaten hatte und deswegen ein größeres Netz, also sozusagen mehr davon produziert wurde. Habe ich gerade nochmal, es gibt ein Reddit dazu, den poste ich mal, sehe ich gerade, ist ganz witzig. Das stimmt wohl nicht ganz. Das Problem war, die Betamax-Maschinen sind öfter zusammengebrochen und VHS-Kassetten waren einfach billiger. Das würde ja für dein Argument für Wasserstoff widersprechen. Am Ende setzt sich das durch, was eben am kosteneffizientesten ist. Ja. Und das scheint Wasserstoff einfach in dem Fall nicht zu sein. Entschuldigung, kleine Detour, weil ich immer, ja, es gibt immer diese, kennst du diese Analogie von VHS wegen Betamax? Es gibt immer diese Urban Legend sozusagen, dass da die Erwachsenenfilme nur auf VHS verfügbar waren und deswegen sozusagen oldest business in Media, deswegen da die VHS-Kassette sich durchgesetzt hat. Das scheint wohl nicht ganz so zu sein, be it as it may.
Ich war auf meiner ersten, auch weil wir gerade bei dem Thema sind, ersten IAA, ich glaube 2000, und da wurde die CD stark promoted. Und da war es noch ein Riesenthema, dass man beschreibbare CDs hatte. Ich war übrigens ein Riesenfan auch von den MDs, ja, diesen Minidiscs.
Minidisc. Ich habe das geliebt, weil da konnte man nämlich immer, das konnte man wie eine Kassette auf und auf bespielen.
Ja. Und der Durchbruch war, als du die Minidiscs auch digital bespielen konntest. Das heißt, du musstest nicht 1:1 übernehmen, sondern, aber das geht wahrscheinlich jetzt zu weit, ja.
Also. Gute alte Zeit. Ich sag nur, der Tech-Stack war Minidisc, Winamp, und ein C64.
Und damit haben wir auch gleich die Zielgruppe hier von uns eingegrenzt, nämlich auf 35 bis 55 wahrscheinlich. Ne?
Das ist sehr charmant. Ja, genau. Ja, wir machen eine Umfrage bei allen Hörern, die können wir noch alle persönlich anrufen und fragen die mal. Ja. So, wir hatten, also genau, Wasserstoff sehen wir nicht. Das zweite, was ChatGPT da gesagt hat, war, bin ich denn jetzt, lass mich nicht lügen, E-Fuels. So, das war das andere. Da haben wir auch ein Kostenproblem und ein Problem sozusagen, wie viel Energie reingesteckt werden muss, nicht wahr? Ich meine, es gibt ja also in Chile und so weiter, ich glaube vom Volkswagen-Konzern oder von Porsche, eins von beiden, ein Werk, wo sozusagen Large-Scale E-Fuels hergestellt werden sollen, weil da genug Sonneneinstrahlung gibt. Ich glaube, in Saudi-Arabien oder irgendwas gibt es was Ähnliches. Also wenn man mal einen Shitstorm haben will, postet man mal irgendwas über E-Fuels auf LinkedIn, dann kriegt man sofort die Hucke voll. Was sagen wir denn zu E-Fuels? Ist das die Zukunft sozusagen, dass wir Combustion Engines fahren können mit synthetisch hergestellten Kraftstoffen, die eben deutlich bessere CO2-Bilanz haben?
Ich glaube nicht, dass das ein Massenprodukt sein wird, zumindest nicht im Bereich Pkw. Da wird es sicherlich noch Sportwagen oder Liebhaber von Verbrennungsmotorfahrzeugen wird E-Fuel in 20, 30 Jahren eine Rolle spielen. E-Fuels werden unterschiedlich hergestellt, ja, häufig entweder aus nachwachsenden Ressourcen oder aus über so eine Carbon Capture Methode, wo das CO2 quasi aus der Luft herausgewonnen wird und dann durch Zugabe von Elektrizität in Brennstoff, also Ethanol, Methanol umgewandelt wird.
So Pyrolyse gibt es auch noch, ne? Es gibt Leute, die machen aus Autoreifen sozusagen, haben die nachher mit irgendwelchen chemischen Verfahren dann Kraftstoff gewonnen, etc. Aber alles. Ja,
also am Ende des Tages sind E-Fuels vor allen Dingen dann sinnvoll, wenn du Rohstoffe, die quasi schon über der Erdoberfläche verfügbar sind, also vor allem CO2-basierte Rohstoffe nutzt und die quasi in so ein Recycling-Modell einführst. Das heißt, es wird nicht dazu führen, dass mehr CO2 in die Erdatmosphäre kommt. Es wird nur dazu führen, dass kein zusätzliches CO2 in die Atmosphäre kommt. Und von daher ist es, wie man häufig propagandistisch hört, eine CO2-neutrale Art und Weise, um Brennstoff oder E-Fuels herzustellen. Es ist halt nichts, was den CO2-Ausstoß reduziert. Ja, und am Ende des Tages wird es, glaube ich, eine Preisfrage auch dort sein. Wenn die Gas- und CO2-Steuer nächstes Jahr allerdings in Deutschland so kommen wird, wie ursprünglich geplant, dann sind E-Fuels sehr schnell wettbewerbsfähig, auch im Vergleich zu konventionellen fossilen Brennstoffen.
Okay, wir haben angefangen mit, was die Politik machen müsste. Ich glaube, ChatGPT ist, wir stimmen überein. Ausbau Elektromobilität wird weiter vonstatten gehen. Die große Frage ist, jetzt mal anknüpfend an deine E-Fuel-Hypothese, dass das dann sehr schnell wettbewerbsfähig wird. Also, wenn, so wie ich sehe, und wir können jetzt gleich mal auf die Zahlen auch gehen, wir haben irgendwie Januarzahlen, Car-Registrations in Europa liegen vor, etc. Was sind denn die 3 bis 5 Handlungsanweisungen, die wir haben oder brauchen für die deutsche Politik und dementsprechend für die deutsche Autoindustrie, um sozusagen, Elektromobilität wird kommen, aber wir können nicht abrupt von heute auf morgen das offensichtlich umstellen. A, wird es vom Konsumenten nicht mitgetragen, B, fehlt uns da eine ganze Menge an Infrastruktur. was bräuchte es denn an politischen Impulsen, dass das besser funktioniert? Was wären unsere Vorschläge, ohne dass wir jetzt sagen, wir haben eine Kristallkugel und können alle Probleme lösen, aber
jetzt auf EV bezogen speziell?
Nee, andersrum, wir fangen mal mit der deutschen Autoindustrie an und sagen, okay, EV wird kommen, so, aber die nächsten 10 Jahre oder 15 müssen überbrückt werden, oder 20 ehrlich gesagt, wenn man guckt, wie die Flotten sich erneuern. Worauf würde man denn jetzt politische Impulse setzen, um zu sagen, das kann man wirtschaftsverträglich, marktkonform sozusagen die richtigen Incentives geben, um diesen Übergang richtig hinzubekommen. Denn mit EU-Regulation und ab dann dürfen es nicht mehr verkauft werden, in Kombination mit, übrigens, es gibt auch keine Förderung mehr dafür, und nicht zu vergessen, in Kombination mit einer geopolitischen Lage, wo ich ehrlich gesagt nicht abhängig sein möchte von China, so hart das klingt. Ich möchte auch nicht abhängig davon sein von Rohstoffabkommen zwischen Russland und den USA und solche Sachen. Und da haben wir, also das ist nochmal ein ganz anderer Engel. Also egal wie ineffizient E-Fuel ist, vielleicht ist das der einzige Weg oder die einzige Option, die wir offen halten müssen, weil wir sonst einfach keine Karte mehr, kein Blatt mehr auf der Hand haben, um geopolitisch überhaupt mitreden zu können. Glaubhaft. So, und ich habe keine gute Antwort drauf. Aber was würde man denn dem Herrn Merz empfehlen? Aus der Technologieoffenheit sozusagen.
Also ich habe mit mehreren Zulieferern gesprochen, zum Beispiel der ZF in Friedrichshafen, eine Schaeffler, eine Knorr Bremsen, und was die halt alle sagen ist, was denen das Genick gebrochen hat fast in den letzten Jahren und Monaten, war, dass es keine klare Richtungsentscheidung gab. Ja, also zum Beispiel ein Knorr-Bremsen ist wahrscheinlich noch einer der erfolgreicheren Automobilzulieferer, hat die komplette Produktion von Elektroantriebssträngen oder auf Elektroantriebssträngen umgestellt. Dann kommen Automobilhersteller jetzt aktuell vor allen Dingen in Deutschland um die Ecke und sagen, hey, eigentlich wollen wir doch weiter Verbrennungsmotoren verkaufen. So, und ich würde sogar so weit gehen und sagen, also EV kommt nicht, EV ist hier. Also wir gehen da gleich nochmal kurz auf die Zahlen ein. Deutschland ist der einzige Markt weltweit, der EV-seitig nicht wächst. Alle anderen Märkte wachsen wie Unkraut. Im positiven Sinne. Und von daher, Schritt 1 wäre klar und deutlich ein Commitment, in welche Richtung es geht. Ja, und das Commitment muss sein, dass wir dem Welttrend folgen und uns als Deutschland nicht dagegen stellen, so bitter sich das auch anhört, und auf Elektromobilität in der Masse, also in den Massenmarken, wie zum Beispiel eine Volkswagen-Marke, einem Opel, in gewisser Weise vielleicht auch in Deutschland wird noch produziert, der Ford-Fahrzeug etc. Einfach in die Richtung klar committen. Das ist Schritt 1. Und dann wird der Markt, wird das bereinigen. Schritt 2 ist, wie kann ich den Übergang gestalten? Den Übergang kann ich gestalten, indem ich entweder subventioniere, also indem ich sage, Fahrzeuge wurden ja in der Vergangenheit gemacht bis 60.000 Euro. Anschaffungspreis oder Listenpreis werden mit bis zu 15.000 Euro gefördert. Das kann man beibehalten, führt aber eigentlich nur dazu, dass künstlich die Kaufpreise nach unten getrieben werden. Das, glaube ich, ist nicht besonders schlau. Was ich machen würde, ist einfach, weil du weniger Leute brauchst, um Elektrofahrzeuge herzustellen, ist den Übergang in den Betrieben möglichst sozial kompatibel zu gestalten. Was auch immer das heißt. Das heißt zum Beispiel Umschulung, das heißt zum Beispiel Weiterbildung, ja, das heißt zum Beispiel neue Technologien mit ranbringen, weil da geht es ja schlussendlich darum, dass wir strukturell Deutschland uns so aufstellen, dass wir bereit sind für das, was dann auch auf uns zukommt. Und dann last but not least, dass ich mir ganz genau anschaue, eigentlich, ich bin kein Trump-Supporter, aber dass ich mir anschaue, zu welchen Konditionen Autos im Ausland gebaut werden, also vor allen Dingen im EU-Ausland, und zu welchen Konditionen die in Europa importiert werden. Ja, und da sind wir mehr oder weniger auf Augenhöhe mit amerikanischen Fahrzeugen. GM letztes Jahr mehr Elektrofahrzeuge verkauft als Tesla übrigens. Teil der Wahrheit ist aber auch, dass ein BYD massiv subventioniert wird von der chinesischen Regierung. Ja, genau. Und dadurch, und wir kennen dann die Kampf im Großen, in Anführungsstrichen, zwischen Boeing und Airbus, ja, wo zu Corona-Zeiten und zur ersten Amtszeit von Trump quasi als Aushandelsschild da die Trade Tariffs auf deren Rücken ausbalanciert wurden. In ähnliche Gespräche müssen wir mit den Chinesen einsteigen, weil so funktioniert das nicht, ja?
Ich glaube auch. Also sozusagen, übrigens Boeing Airbus, ne, werden wir mal sehen, wer bald der größte Flugzeugbauer auf der oder der dritte große Flugzeugbauer auf der Welt sein wird. Denn Spoiler, Chinesen können auch Flugzeuge bauen, sind noch nicht, offensichtlich sind noch nicht so weit, machen erstmal den Automarkt, ist auch ein größerer Markt. Aber das wird spannend. Ich stimme dir zu. So, ich glaube, dass wir. Also genau, es gibt keine Cookie-Cutter-Antwort auf ein wirklich komplexes Problem. Also auch, ne, dass man immer dazu sagen muss, man ist kein Trump-Supporter. Ich finde das auch mal so affig. Also als ob man sozusagen eine Person komplett hinterher rennt, aber man muss das trotzdem trennen. Man kann Idiot sein und trotzdem Sachen sagen, die im Kern vielleicht diskussionswürdig sind. Punkt 1 ist, also Clean Disruption, Tony Saber, kann ich nur jedem empfehlen, verlinke ich. Ein 10 Jahre altes Buch, aber ziemlich, also ziemlich eingängig geschrieben. Ich habe es verstanden, das spricht, kann nicht so kompliziert sein. Letztlich steht da drin, du kannst Renewable Energy und auch Electric Drivetrain, also Battery Electric Vehicles, das wirst du nicht aufhalten, weil die Fundamental Economics dieser Fahrzeuge und der Technologie so viel besser sind. Und das hat er vor 10 Jahren geschrieben, als eben noch keine so Hochleistungsbatterien gab, etc. Das heißt, damit muss man sich erstmal anfreunden, das ist die neue Realität. Und dann muss man natürlich ein bisschen upstream gehen und sagen, hey, wir haben offensichtlich nicht gecheckt, die grundsätzliche Technologie in Europa aufzubauen. Also wir wissen nicht, wie man Batterien baut. Ja, wir hatten Northvolt. Das ist leider kaputt gegangen, insolvent gegangen. Ich glaube, meine erste Handlungsanweisung an Herrn Merz wäre ein 50 Milliarden, sage ich jetzt einfach mal, pick any number, vielleicht sind es nur 20, Programm aufzulegen, um zwei Sachen zu machen. A, eigene Batteriebetriebe, Produktionsstätten in Europa irgendwo aufzubauen, Spanien, wie auch immer. Also es gibt da so ein paar Locations, die da präsentiert sind dafür. Nicht im Norden von Finnland, wo du nur irgendwie mit einem Zug, der einmal die Woche hinfährt, hinkommt oder weiß nicht, wo es war, Schweden. Ich meine, no shit, dass das nicht so besonders gut funktioniert. Im Nachhinein leicht zu sagen, aber es ist trotzdem, ich meine, es wurde vorher auch schon von vielen angemahnt. So, also wir müssen eine eigene Produktion aufbauen und wir müssen, und das passiert immer mehr, also ein BYD und ein paar andere, CATL etc., die großen chinesischen Hersteller, die sind ja nicht doof, die sehen A, Zölle voraus, das wird kommen, aber B, wollen die sich einfach, also vor allen Dingen sozusagen, dass sie sich mehr in die Volkswirtschaften eingraben können, und das ist eine staatlich finanzierte Veranstaltung, machen wir uns nichts vor, dass sie mehr nach Europa sich reingraben können, um eben viel schwieriger aus diesen Lieferketten rausgenommen zu werden. Die wollen hier Fabriken bauen etc. Europäer haben es aber völlig verpasst zu sagen, nach chinesischem Vorbild, zu sagen, pass auf, kein Problem, es gibt einen Technologietransfer. Wir haben 51% an dieser Firma und es muss XYZ an Wertschöpfung hier stattfinden. Die PhDs müssen von uns angestellt werden und, und. Das heißt, du baust eine eigene Produktion auf und die hier produzieren wollen, müssen da sicherstellen, dass es einen Technologietransfer gibt. Und dann werden wir sicherlich nicht in 2 Jahren aufholen, was die Chinesen in 20 Jahren aufgebaut haben. Spoiler, ne? Also ein CATL hat 10.000 Chemiker, die nichts anderes machen, als sozusagen zu gucken, wie du Zellen am besten herstellst. Sozusagen, das ist irre schwierig. Können wir gleich mal drüber, haben wir letztes Mal schon gesagt, ich habe mal nachgeguckt. Also wenn du eine neue Fabrik aufbaust für Batterien, die ersten paar Jahre, ich verlinke das, so ein Fraunhofer-Artikel, da hast du bis zu 90% Ausschuss. Nicht 90% der Batterien funktionieren, du hast 10%, sondern 90% kannst du direkt wegschmeißen, weil das einfach nicht funktioniert. Das ist wirklich, wirklich kompliziert. Und ich glaube, ich habe beim letzten Mal gesagt, CATL hat nur noch 8% Ausschuss. Ich glaube, die sind bei 3 bis 5%. Aber das ist, wenn du mit Leuten redest, die sich auskennen, das ist wie Usain Bolt versus ich nach dem Motto. Das ist Lichtjahre sozusagen weg von dem, was wir, glaube ich, zurzeit in Europa produzieren können. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht können. In Aachen, in München und überall, wir haben richtig, richtig schlaue und gute Leute, die könnten das schon. Man müsste es halt nur eben entsprechend intensivieren. Also das wäre meine erste, also anerkennen, Electric wird kommen. Du sagst, das nehme ich von dir, wir müssen Commitment zeigen. Da bin ich auch dafür. Also dieses Hin und Her ist wirklich Gift. Und das dritte ist, dass wir eine Wirtschaftspolitik machen, die ein gewisses Selbstbewusstsein hat. Bis jetzt hat sie nämlich nur Arroganz. Nach dem Motto, jeder will einen BMW kaufen in China und deswegen, ne, nach dem Motto, ist uns egal, da haben wir Technologietransfer. Ich glaube, wir müssten nur einsehen, dass wir in der Industrie der Juniorpartner sein werden an der einen oder anderen Stelle. Und so ein bisschen Demut würde uns da gut tun. Meine Ansicht nach, und zu sagen, okay, was müssen wir jetzt machen, um uns zu schützen und wie kriegen wir denn das Wissen vor allen Dingen aus China dort rüber? Letzter Satz. Ich glaube, dass von meinem guten Freund Sven Rittau auf LinkedIn, der hat letztens auf LinkedIn gesagt, pass auf, Wir gucken auf China die letzten 100 Jahre. China war eine Wirtschaftsmacht die letzten 5000 Jahre. Und nur die letzten 100 waren sie eigentlich nicht die absolute Top-Wirtschaftsmacht in der Welt. Ob das jetzt aufs Jahrzehnt stimmt, hin oder her. Aber so müssen wir das mal betrachten. Deswegen ist mit offenen Augen dorthin gehen und nicht alles bemängeln, rein wirtschaftlich, nicht politisch gesprochen, würde uns gut tun. Also, ich glaube, Batterieindustrie stärken und eine kluge Industriepolitik machen, wo eben Technologietransfer stattfindet. Das wäre mein allererster Punkt. Der zweite wäre, dass du die Infrastruktur ausbaust. Nicht mit dem Dampfhammer, das hat bei Tankstellen auch 100 Jahre gedauert, aber dass du eben ganz klar incentivierst, wer so ein Ding aufstellt, wie sozusagen die Einspeisung funktioniert, wie die Abrechenmodelle sind, wie die Interoperabilität funktionieren muss. All diese Dinge, die ich jetzt nur wiedergebe. Da gibt es Leute, auf LinkedIn kannst du da seitenweise Sachen nachlesen. Aber das muss kommen. Warum muss das kommen? Ich habe jetzt hier jemanden, ich nenne nicht mit dem Namen, aber überzeugter EV-Fahrer gewesen. Von Anfang an wird auch also sowohl politisch als auch gesellschaftlich sozusagen engagiert. Geht jetzt zurück auf den Diesel. Sag ich so, willst du mich auf den Arm nehmen, dass ich das noch erleben darf? Sagt er, nee, er hat es jetzt 5, 6 Jahre probiert, er hat keinen Bock mehr. Es ist einfach dieser Hassel allein weil im Kopf zu haben, ja, weil er mit dem Laden, sozusagen muss man, der hat, der
wohnt Familie in der Stadt, wohnt, oder
ja, wohnt hier Prenzlberg, hat aber Familie im Schwabenländle und musste ab und zu runterfahren und sagt, ja, es ist eigentlich nicht, kein großer Hiccup, da mal 20 Minuten zu halten oder 30, obwohl mit einem kleinen Kind, das schläft, das immer vielleicht doof ist, aber das ist gar nicht das Problem. Aber sagt er, wenn du 1, 2 Mal richtig Issues hattest, überhaupt eine Ladestation zu finden und wenn, dann war die kaputt, da hat man keinen Bock drauf, abends um 11 Uhr darüber noch nachzudenken. Und das klingt so banal, aber sagt, über Jahre hinweg macht einen das mürbe, dann hat man keinen Bock mehr. Und ehrlicherweise, ich habe es jetzt probiert, wenn es nicht klappt, dann soll es wohl nicht so sein, ich gehe jetzt auf den Diesel. So, und das spricht ja Bände. Aber das Zweite ist, dass du die Infrastruktur nach und nach ausbauen musst. Und dann ist das Dritte, was du gesagt hast, dann musst du, wie Kohle oder sonst was, müssen wir uns einfach darauf einstellen, über 20 Jahre sicherzustellen, dass Leute sozialverträglich in andere Industrien gehen und oder sozusagen umgeschult werden können etc. Aber das ist ein Riesenumbruch.
Ja, also ich glaube, wir können ewig drüber sprechen und wir hatten ja, glaube ich, mal gesagt, unser Anspruch ist vor allen Dingen Fakten hier rüberzubringen in dem Podcast.
Wirklich? Ja. Mein Anspruch? Ich will eigentlich ein bisschen missionieren. Ich habe mich ja über LinkedIn beschwert. Ich will ja eigentlich missionieren. Ich gebe es ja offen zu.
Ja, okay.
Nee, will ich nicht.
Ich glaube, um einfach nochmal zu deinen Punkten. Also wir in Deutschland sind es ja, oder gewohnt, dass wir, wenn wir wollen, dass große Probleme oder große Herausforderungen gelöst werden, dann gucken wir uns den Staat an. Ja, oder schauen wir auf den Staat, schauen wir auf die Politik und sagen, hey, kümmert euch mal drum. In den USA ist das anders. Da geht es vor allen Dingen darum, dass du die Probleme selber löst und dich mit mehr Leuten zusammenschließt und dann ein Gemeinschaftsprojekt draus machst. Diese EV-Transformation ist, glaube ich, eine ganz gute Repräsentation von diesem Thema. Und ich glaube, wir sprechen da zu dogmatisch über das ganze Thema. Denn Fakt ist einfach, dass die meisten Fahrzeuge über 23 Stunden am Tag stehen. Egal ob Diesel, elektrisch, Wasserstoff oder Hybrid. Und die Strecken, die am Tag gefahren sind, sehr überschaubar sind. So, und jetzt ist die Frage eigentlich eher eine rein praktische Natur, wo kann ich mein Fahrzeug laden? In kleineren Städten, wie Osnabrück, in der ich jetzt gerade lebe, ist EV ein No-Brainer, wenn du in einem kleinen Einfamilienhaus wohnst, wo du selber laden kannst. Das ist gar kein Thema. Das funktioniert. Langstrecke muss man sich überlegen, ob man die überhaupt mit dem Auto fahren muss oder ob du da nicht eher auf dem Zug umsteigst oder nicht. Mit einem Kleinkind verstehe ich das. Ja, ich habe selber 3 Kinder, klar. Bei der Ladeinfrastruktur ist jetzt die Frage, wer soll das lösen? Und die Diskussion gibt es ja, seitdem es EV gibt, am Ende des Tages. Mhm. Da ist die Antwort, diejenigen, die wollen, dass die Fahrzeuge gefahren werden, müssen das Ladeinfrastrukturthema lösen. So hat es Tesla gemacht. Man kann von Tesla denken, was man möchte. Und so müssen es auch die deutschen Automobilhersteller machen. Das heißt, um sozusagen diesen politischen Kontext nochmal reinzubringen, vielleicht, was könnte man einer neuen Bundesregierung empfehlen? ist, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur nicht über diejenigen passiert, die Utility sind, also ein RWE oder und wie sie alle heißen, sondern das muss über als ganzheitlicher Service verstanden werden und von den Automobilherstellern angeboten werden. Hinzu kommt nämlich auch noch, dass wir in Deutschland in der größten ökologischen Transformation sind, ja, also quasi von fossilen auf nachhaltige Brennstoffe. Auch darüber kann man denken, was man möchte, ob das jetzt gut war oder schlecht war und ob Atomkraft Teil dieses Mixes sein soll. Am Ende des Tages geht's aber ist auch wieder rein physikalisch gesehen jedes Elektroauto ein Energiespeicher. Und wenn es darum geht, eine marode Infrastruktur, wie wir sie in Deutschland haben, nämlich eine Elektroinfrastruktur zu reformieren und neu aufzusetzen, dann können und müssen Elektrofahrzeuge die Lösung dafür sein. So, das heißt, ganzheitlich gedacht, Elektrofahrzeuge mit dem Switch Richtung grüne, nachhaltige Energie macht Sinn. Diesen Flickenteppich, den wir jetzt gerade machen, von einige Teile machen das, andere Teile machen das nicht. Wollen wir zurück zu Atomstrom oder nicht? Wollen wir Verbrennerfahrzeuge haben? Verlängern wir die Bereitstellung von Verbrennerfahrzeugen? Das macht das ganze Ding kaputt. Ja, ich bin selber begeisterter Pilot und da gibt es einen Spruch: When you're committed, you're committed. Ja, also quasi, wenn du im Landeanflug bist, dann landest du. Ja, und überlegst dir dann nicht noch irgendwie dann doch nochmal einen anderen Flughafen anzufliegen. Ja, sondern du ziehst halt durch. Und das ist das, was, glaube ich, jetzt aktuell einfach fehlt. So.
Also, ich will jetzt weder der Palle, also ich bin nicht gegen die parlamentarische Demokratie, auch nicht gegen 4-Jahres-Wahlzyklen, aber das sind halt leider alles Themen. Also, wie soll ich das mal anders formulieren? Also, Südkorea und Singapur sind nicht von lupenreinen sozusagen demokratischen Systemen dorthin gebracht worden, wo sie heute sind. Denn genau dieses, du bist committed und du ziehst halt auch durch. Ich will jetzt nicht sagen, egal was kommt, das ist Blödsinn. Aber nach dem Motto, schon mit einem robusten Mandat, das sehe ich halt leider nicht. Und das, glaube ich, ist möglich innerhalb einer parlamentarischen Demokratie, die wir haben. Nur dann ist es eine Frage des Personals und der Umsetzungsstärke. Und das wiederum hängt vielleicht dann doch daran, wie die Sitzverteilung ist. Also ne, absolute Mehrheiten oder amerikanisches System, es gibt immer einen klaren Gewinner. Weiß ich nicht, ob das zur politischen Kultur in Europa passt, aber das sind, glaube ich, alles mal Themen, über die man nachdenken sollte. Denn ich glaube, unsere Umsetzungsstärke ist halt massiv aufgeweicht. Und ich glaube, das ist auch gewollt gewesen von den Großmächten nach dem Zweiten Weltkrieg. Dass du, also angefangen mit 16 Bundesstaaten, Bundesrat und so weiter, das sind ja alles Mechanismen, um sicherzustellen, dass eben nicht so schnell ein neuer Führer hier einfach alles übernehmen kann. Und auf europäischer Ebene multipliziert sich das ja. Aber da müssen wir vielleicht, ich glaube, die politische Diskussion müssen wir haben. Oder im März, das wäre die zweite Empfehlung, ist, er holt sich das Mandat. Er kauft sich's halt in, ne, es gibt auch da, kann man glaube ich mit einer SPD, vermutlich mit den Grünen, also und so weiter, würde man schon einen Deal hinbekommen, der gewisse Sachen, die den einzelnen Parteien sehr wichtig sind, umsetzt und man das offensiv auch sagt, pass auf, das war der Deal, aber dafür werden diese 5 Sachen jetzt gemacht und die werden, ich sage mal, in die Verfassung geschrieben, ins Grundgesetz geschrieben. Das weiß ich noch nicht, ob wir so weit sind. Vielleicht muss die Kacke noch mehr dampfen, aber ich hätte die Hoffnung, ich bin dafür, dass es so kommt. Es wäre mega, ich sehe es nur nicht ganz.
Ich glaube, wir können alle nur von profitieren und vielleicht haben wir auch das Glück, dass Merz sagt, ähnlich wie ein Gerhard Schröder das gemacht hat. Mir ist es ehrlich gesagt egal, ob ich wiedergewählt werde, aber ich setze mich halt ein für Reformen, die am Ende des Tages das Land weiterbringen. Ja?
100%.
Und das werden wir jetzt in der Koalitionsbildung sehen.
Das wäre eine willkommene Abwechslung nach 16 plus 4. ohne Namen zu nennen, aber also das wäre tatsächlich eine willkommene Abwechslung. Ich bin total gespannt. Ich bin total gespannt. So, wir haben ein bisschen über Zahlen und sonst was geredet und über Elektromobilität. Die große Frage am Ende des Tages ist ja, wird das denn angenommen? Wir können hier viel, also ne, wir wollen weniger, also wir glauben nicht, dass der Staat das einem vorgeben kann. Ich glaube, die sollten die Rahmenbedingungen setzen, dass das funktioniert, aber wird es denn irgendwie angenommen? Und da hört man ja immer, alles scheiße, keiner kauft E-Autos und so weiter. I'm not so sure. Fresh from the Press. Ich verlinke das natürlich. Es gibt eine Association of European Car Manufacturers oder sowas, also ACEA, also kann jeder auch sehen, ne, was ich hier zitiere. Januarzahlen kamen raus. Und da muss man doch sagen, also in Summe gab es irgendwie 2,6% weniger Neuregistrierungen von Autos in der EU, also ohne UK, ohne Schweiz. Frankreich minus 6%, Italien minus 6%, Deutschland.
Jetzt aber über alle Antriebsklassen hinweg, ja?
Über alle hinweg, ich komme jetzt gleich dahin. Also minus 2,8%. So, aber. Also, jetzt müssen wir gucken. Battery Electric. 15. So, jetzt lass mal gucken. So, also. Battery Electric Car Sales grew 34%. Und damit ein 15% Market Share. Muss man mal vergleichen. Also, letztes Jahr ganz 2024 war der Electric Market Share in. Das muss ich nochmal genau rausrechnen. Aber in Deutschland war er bei 13%, in Frankreich 17% und Belgien und Norwegen und so weiter sind immer ganz. Also Norwegen sind es 90%, in Belgien sind 30%. Also 15%, das hat sich nicht geändert, aber dass wir ein Riesenwachstum wieder haben. Also wir sehen nämlich hier Robust Double-Digit Growth. Deutschland 53,5% mehr Battery Electric Cars. Belgien 40%, also 37% mehr und Niederlande 28% mehr.
24 im Vergleich zu 23, oder?
Nee. Januar 2025 ja. Versus Januar 2024 sehen wir 53% Wachstum in Deutschland, 37% Wachstum in Belgien und 28% Wachstum in den Niederlanden. Und das finde ich doch mal bemerkenswert, ehrlicherweise.
Ja, geht in die richtige Richtung, ne?
Genau, so, das kommt dahin zurück, dass ich glaube, wir am Ende, das wäre doch die Hoffnung, dass das vom Markt entsprechend angenommen wird. Und ich glaube, dass VW mit seinem Vorstoß, da ein 20.000 Euro Auto zu bauen, genau richtig liegt. Es hat was mit dem Preis zu tun, offensichtlich hat es mit dem Preis zu tun. Und dass dann die ökonomischen Vorteile von elektrischen Autos dann überwiegen werden. Ja, dass Leute eben zu Hause laden können, dass sie das weniger warten lassen müssen und so weiter, die ganzen Sachen. Deswegen glaube ich, dass da dass man das nicht totsagen sollte und dass man da eine klare Richtlinie zu finden sollte. Da bin ich, nachdem ich diese Zahlen gesehen habe, interessanterweise, weil jeder hört immer nur Deutschland, alles ist rückläufig, es wird nichts mehr verkauft. Das sieht zumindest jetzt hier nach offiziellen Zahlen anders für mich aus.
Ja, ich habe
15% ist natürlich immer noch wenig, ne? Also wie gesagt, Norwegen hat 88%, also von 100 Autos sind 88 E-Autos in Norwegen. Die haben auch ein höheres verfügbares Einkommen und so weiter, verstehe ich. Aber also ist noch ein weiter Weg, dass da 50-50 ist oder sogar mehr, aber es scheint zumindest wieder zurückzukommen.
Warst du mal in Norwegen kürzlich? Zufällig?
Nein, zufällig nicht. Ja. Zufällig nicht.
Das ist quasi so ein richtiger Tesla-Showcase. Also du hast da teilweise Städte und Dörfer, wo wirklich ausschließlich Teslas fahren. Ja, das ist schon ziemlich cool.
So wie diese McLean-Eisenbahn-City in Hamburg, sozusagen. Also ja, alles
so gleich. Ja, so in die Richtung, ja. Oder wie heißt nochmal dieser Film mit Jim Carrey, wo er da in so einer virtuellen Stadt lebt, unter so einem Dome.
Truman Show,
genau. Sowas in die Richtung. Ja. Ja, weltweit sind die Zahlen übrigens, habe ich mir auch angeschaut, 17,1 Millionen verkaufte Fahrzeuge, fast 50% davon, 6,7 Millionen, kommen aus China. Und
von den E-Autos, von den 17 Millionen E-Autos, die verkauft werden.
Ja. Und United States hat in 24 1,7 Millionen Fahrzeuge verkauft, im Vergleich 1,4 Millionen in 23. Also Europa wächst auch fleißig, 14,6% insgesamt mehr Fahrzeuge verkauft. Um den Punkt von eben vielleicht nochmal aufzugreifen, ja, und das nochmal zu unterstreichen, dick, fett und rot mit zwei Strichen, when you're committed, ja, also die Welt wird da jetzt nicht mehr irgendwie auf IC umstellen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Tough times, also ehrlich, also ich sehe das echt gemischt, ich glaube, dass jetzt die Technologie gut ist, aber für uns, also wir haben, glaube ich, in weiten Teilen alle nicht gecheckt, was das für diese Volkswirtschaft bedeutet. Das heißt nicht, dass alles untergeht, aber ich glaube, wir müssen diese Bräsigkeit, die wir haben, inklusive sozusagen der Anspruchshaltung, maßgeblich auch getrieben durch IG Metall und so weiter, die wird sich drehen müssen. Sozialverträglich und in der Diskussion ist schon gut, dass da die verschiedenen Parteien gibt, aber so richtig, dass es angekommen ist, habe ich nicht das Gefühl. Guck dir mal die Verhandlungen letzten Dezember an in Wolfsburg. Ja, die notwendig waren. Unfassbar wichtig, dass da einer mal gesagt hat, hey, wir können sozusagen, wenn ich es nicht richtig sehe, hat doch der Dies schon immer gesagt, hey, pass auf, die Wolfsburger Fabriken werden letztlich subventioniert von den Verkäufen aus China. Das kann auf lange Sicht nicht funktionieren. Glaube, also ich lege ihm das jetzt Zitat mal in den Mund. Also es ist seit 5, 8 Jahren bekannt. Das Management muss was dazu sagen, aber so richtig, ich habe nicht das Gefühl, dass das so richtig angekommen ist. In der Breite der Gesellschaft. Inklusive den Gewerkschaften. Und solange das nicht so ist und wir immer noch denken, es geht nur darum, noch ein bisschen mehr zu verteilen, glaube ich nicht, dass wir bereit sind, einen strukturellen Wandel hinzubekommen. Und nochmal, es ist gut, dass es verschiedene Parteien gibt, die das miteinander aushandeln müssen. Es geht nicht um Gutsherrenart. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen invers in der deutschen Wirtschaft mittlerweile. Insbesondere in Betracht, was Befugnisse und Einschränkungen etc. durch Gewerkschaften. Die ihren eigenen Apparat letztlich auch finanzieren wollen damit. So, um es mal deutlich zu sagen.
Also ich finde es einfach nur ein bisschen abstrus, wenn man halt sieht, dass immer noch diskutiert wird. Also ob dieser Shift stattfindet in einigen Bereichen. Ja? Und wenn du dann siehst, dass eines der größten ölexportierenden Länder, nämlich Saudi-Arabien, gerade das größte Solarprojekt der Welt auf die Beine stellt, ja, und die USA bei der Schlichtung im Krieg mit der Ukraine ein einziges Interesse hatten, nämlich sich seltene Rohstoffe für die Batterieproduktion zu sichern. Übrigens auch einer der größten ölproduzierenden Länder der Welt, die USA, vor allen Dingen übers Fracking.
Sind massiv groß.
Die exportieren auf jeden Fall nicht. Also die produzieren am meisten die USA, verbrauchen es aber innerhalb der USA. Saudi-Arabien ist das größte Erdöl exportierende Land. Genau.
So ist das nämlich. Und der größte Importer aber in die USA sind Kanada. Das übersehen die USA immer. Du kommst nicht aus Middle East, das ist minimal. So, das meiste kommt aus Kanada, dann noch on top. Also auch witzig. Ja, okay. Glaube. Genau, und dem haben wir uns sozusagen, der Kongress tanzt bei uns noch so ein bisschen und ich hoffe, dass es dann zu einer gesunden Korrektur kommt, weil wenn die abrupt passiert, ist das, glaube ich, angefangen bei der Politik und radikalen Parteien, das wäre echt ein Inferno und das wäre fatal für uns alle. Da gewinnt nämlich keiner, ehrlicherweise.
Ja. Wollen wir für Micromobility und Batterietechnologie eine Deep Dive-Folge machen?
Eine Sondersendung machen.
Ja, jeweils.
Grüße gehen erstmal raus an meinen lieben Freund Benedikt, der sich gerne über Batterien unterhalten hören will. Das machen wir in der nächsten Folge von Mobility Mavericks, eurer Go-To-Stelle für Informationen und politisch eingefärbte Informationen.
Und sehr, sehr starken Meinungen, habe ich den Eindruck.
Fandest du, das waren jetzt sehr, sehr starke Meinungen? Ich bin einfach nur fasziniert.
Ich finde das gut.
Weekly hält, ehrlich gesagt.
Ich finde das gut. Ich würde trotzdem gerne noch, einfach weil wir bei Batterien und Elektro waren, vielleicht abschließend noch einfach eine Information bringen, weil quasi die Treiber hinter der Elektromobilität sind natürlich die Hersteller der Elektrofahrzeuge. Und bei Lucid Motors gab es heute eine spannende neue Information, dass der langjährige Mitarbeiter und Geschäftsführer, der Peter Rawlinson, als Geschäftsführer die Firma verlässt. Er fällt aber weich. Er bleibt quasi als Berater der Firma erhalten. Wird die bescheidene Summe von $120,000 monatlich für die nächsten Jahre, nämlich bis Februar 2027, erhalten. Inklusive eines Fahrzeuges und 2 Millionen in Stock Grants, also in Aktienanteilen. Das ist deshalb, finde ich, sehr, sehr spannend, denn Lucid ist sehr weit hinter den eigenen Zielen hinterher. Also sie haben 2024 10.000 Fahrzeuge ungefähr verkauft. 2023 waren es noch 6.000. Also es ist keine Verdopplung oder es ist auch nicht irgendwie der exponentielle Wachstum, muss man auch sagen. So ein Lucid Air kostet um die $200,000 das Piece. Haben 800 Millionen Euro Umsatz gemacht in 24, haben aber auch 2,7 Milliarden verbrannt. Ja, also
weil ich gerade so geledert habe bei Gewerkschaften und sonst was, da bin ich voll d'accord. Sowas ist, dass sich da die Taschen dann noch weiter vollgemacht werden und, das ist einfach, da gibt's, da finde ich gar keine Erklärung für, selbst keine, die ich lustig finde. Aber ähnlichen Deal haben wir ja von TLDA bekommen, um diesen Podcast zu machen, muss man dazu sagen.
Ja, wie gesagt, du, ich mache das ja nur zum Spaß hier alles, ja.
Sehr, sehr witzig. Krass. Weiß man, worum der geht? Wegen Erfolgs?
Offiziell, weil er das jetzt lange genug gemacht hat. Ich glaube, inoffiziell, da steht ja auch ein saudischer oder der saudische Investmentfonds steht dahinter. Und gibt da fleißig Milliarden Grants rein in diese Firma, dass denen der ganze Fortschritt etwas zu langsam ist und dass die sich jetzt was überlegen, was so die nächsten Schritte sind. Sie sind qualitativ gar nicht so weit weg von der Spitze, was so Elektrofahrzeuge angeht, ja. Und können da, glaube ich, was leisten, aber der Premium-Market im EV-Bereich, der ist halt ausgelutscht aktuell. Also siehst du ja an den Verkaufszahlen, ja. Plus die Chinesen bauen halt echt geile Fahrzeuge, das muss man einfach mal so sagen, die bei 30.000 Dollar anfangen, ja. Und die haben dann aber auch alles und mehr, ja.
Okay, aber eigentlich heißt das, es gibt keine Daseinsberechtigung für die. Für ein Lucid.
In meinen Augen.
Die haben ja keine Brand. Nee. Also wenn du sagst, das ist ein Ferrari zumindest oder ein BMW, das würde ich immer noch so sagen, du hast da eine Brand, aber Lucid hat also nicht, also hat keine Brand meiner Ansicht nach, also keine, die ich wahrnehme. Die Technologie ist et par, also ich habe jetzt auch nicht von dir gehört, dass sie jetzt dreimal besser sind. Nach dem Motto, damit könntest du auch Flugzeuge betreiben, also ist jetzt nicht so. Also das sind okay Batterien, das Design, da kann man sich trefflich drüber streiten. So, und dann gibt das Marktsegment, was sie bedienen wollen, wird mit einem genauso guten oder besseren Produkt für ein, sag mal, 80% Kostenreduktion bedient. So, da, weiß nicht, so eine Harvard Case Study, würdest du doch sagen, der 2x2-Matrix sind die außen vor. Die sind eigentlich keine Daseinsberechtigung, oder?
Ne, die sind unten links im Quadrant.
Die sind unten links, aber außen.
Ja, ja.
Nicht innerhalb.
Ja, ja, genau. Ja. Ja, genau.
The Venn Diagram of Success, you're outside.
Gibt's ja hier noch, da gibt's ja auch die, diese, kennst du das noch, diese Cash Cow und der Rising Star und für diese Boston Consulting Matrix und so?
Ja. BCG Matrix.
Genau.
So hab ich mein ganzes Leben organisiert.
Ja, aber du hast immer auf den Star gesetzt, oh. Ja.
Der, wir haben einen namentlich nicht weiter genannt werden wollenden Max, der jetzt gerade einen Tee macht mit seinen Händen und sagt, wir sollen endlich aufhören zu reden.
Ja, ihm bluten die Ohren, er möchte jetzt gerne Feierabend machen, ja.
Max, wir lieben dich heiß und innig und wir hören auf dich. Michel, das hat mir Spaß gemacht. Wir sind auf jeden Fall überhaupt nicht innerhalb der Agenda geblieben und ich habe es absolut geliebt. Vielen Dank.
Ja, danke dir. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir auch mal strukturiert in ein Thema reingehen müssen.
Küss die Hand. Nächste Woche Batterien. Oh Gott, ich muss den ganzen Wochenende lesen.
Ciao, ciao.
Anode, Kathode, wo geht's hin? Tschüss.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.